Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen an diesem Samstagvormittag auf der Frankfurter Buchmesse auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind und zuhören. Und ich freue mich, dass wir den Tag mit einem Buch beginnen hier auf dem blauen Sofa, das ich folgendermaßen gelesen habe. In der einen Hand hielt ich dieses Buch, in der anderen Hand meistens dieses Smartphone. Manchmal saß ich auch mit dem Buch direkt am Computer, und zwar deshalb, weil ich parallel, während ich gelesen habe, ständig irgendwas zu recherchieren hatte oder nachzuschauen hatte. Und dieses Buch erlaubt es auch. Also es war nicht irgendwie ein Ablenkungsmanöver von dem schönen Text, sondern es gehört in diesem Buch alles zusammen. Das heißt, wir können über Die Pixeltänzer von Berit Glanz heute Morgen reden, als ein Buch, das Berit Glanz als ersten Roman vorgelegt hat, das bereits viel gelobt und ausgezeichnet wurde, aber auch über vielleicht eine Idee, wie Lesen in modern geht. Ich freue mich sehr, dass Berit Glanz hier ist. Herzlich willkommen. Also ich sollte das vielleicht noch ein bisschen präzisieren, denn ich sitze auch mit anderen Büchern parallel mit dem Telefon in der Hand. Das ist nicht das Einzige, aber dann passiert es tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, mich lenkt das Telefon, das Internet ab. Ich mache irgendwas noch zusätzlich, aber es gehört nicht zusammen. Deswegen war es so ausgestellt jetzt nochmal von mir, weil das in Ihrem Buch tatsächlich alles miteinander verwoben ist. Wie genau, das können wir vielleicht am Anfang ein bisschen versuchen zu erläutern, ohne zu viel zu verraten. Ich würde schon mal anfangen mit, es geht um Beta, eine Mitarbeiterin, Elisabeth heißt in Wirklichkeit, eine Mitarbeiterin eines Start-ups, in dem sie für die Qualitätskontrolle von Software zuständig ist. Total hipper Laden, alles super nerdig. Die Kapitel im Buch tragen so Programmiersprachentitel, die man auch irgendwie, bei denen man auch alles Mögliche sich denken oder analysieren könnte. Eines Tages, und das ist schon gleich am Anfang meine Lieblingsstelle, kommt eine App in Betas Leben, die ich auf jeden Fall sofort auch gerne hätte. Ich weiß aus verschiedenen Interviews, das sagen die immer, die Moderatoren und Moderatoren, aber Downtastic ist was ganz Tolles, was sie da für das Buch erfunden haben. Vielleicht mögen sie es selber schildern, was Downtastic kann.
Es ist ja so, wenn man sehr müde ist, dann hilft es manchmal, wenn man auf fremde Personen stößt, wenn man dann sehr wach wird. Das kennen alle, die mal morgens den Postboten die Tür aufmachen mussten. Dann ist man sehr, sehr wach, sehr schnell. Und diese App ermöglicht das. Es ist eine Weg-App, die einen eben morgens für kurze Telefongespräche mit Fremden verbindet, die weltweit verstreut sind, mit denen man dann eine begrenzte Zeit telefonieren kann, mit denen man aber auch danach nicht wieder Kontakt aufnehmen kann. Es gibt eine ähnlich gelagerte App, das ist aber keine Weg-App. Also wer das gerne mal ausprobieren möchte, kann sich jetzt auch in Google stürzen und die mal suchen. Genau. Und diese App lädt sich eben meine Figur Beta runter und beginnt eben eine Schatzsuche, ne?
Ja, genau. Also sie telefoniert bis zu dem bedeutungsvollen Anruf, um den es gleich gehen soll, auch mit rülpsenden Teenagern und mit irgendwelchen einsamen Menschen am anderen Ende der Welt. Aber die Idee fand ich total schön. Also man macht auf und man spricht mit jemandem, der aus einem ganz, auch in einer anderen Zeitzone natürlich ist, eine andere Sprache spricht und ist nochmal ganz anders mit Blick auf die Welt, geht man dann in den eigenen Tag hinein. Irgendwann kommt dann ein Anrufer namens Tobogan. Sie dürfen gerne ein bisschen weiter erzählen, sonst erzähle ich die ganze Geschichte. Sie können auch beschließen, wie viel man davon überhaupt erzählt. Aber damit, die ist natürlich wichtig, dafür zu verstehen, was passiert.
Genau, das ist ja bei so einem Buch, was spannungsgetrieben ist, also in dem starker Plot ist, immer so ein bisschen schwierig, wie viel darf man vorweggeben.
Ja, genau.
Aber sie trifft auf jeden Fall einen Menschen, der sich Tobogan nennt. Und daraufhin beginnt eine Schatzsuche, in der Beta sehr viel über sich selber lernt, aber auch sehr viel lernt über die 20er Jahre in Hamburg und Berlin und Lübben.
So, mit Tobogan, die Figur zumindest, können wir die schildern?
Ja, klar.
Genau, also ich habe da in diesem Fall tatsächlich ein kurzes Zitat aus dem Buch. Also sie sieht im Profilbild ein anthropomorphes Wesen in einem körperbetonten Anzug, der mit rostroter und blasslila Farbe bemalt ist. Dazu eine Maske mit übergroßen Augen und langen Drähten, die aus der Taille und dem Kopf des Wesens ragen. Also sie kann dieses Profilbild nicht zuordnen. Lustigerweise denkt man, es ist ein Mann. Aber es ist eine Figur und beheimatet irgendwie im Silicon Valley. Also man weiß ungefähr, von wo aus dieser Anruf erfolgt ist. Und diese 20er Jahre stehen eben im Zusammenhang mit dieser Figur, mit Tobogan, die es auch tatsächlich so gegeben hat. Eine Ganzkörpermaske, entworfen von Lavinia Schulz und Walter Holt. haben Sie die einfach irgendwann im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg gesehen und dann gedacht, okay, da ist der, das ist das gute Gegenbild zu diesem Start-up, digitalisierten, supermodernen Leben, das Beta führt?
Interessanterweise bin ich das erste Mal auf diese Masken gestoßen, wie das jetzt auch zu meinem Roman passt, natürlich im Internet, weil das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe hat seine Exponate sehr schön fotografiert und online gestellt und diese Bilder in die Public Domain gestellt. Das bedeutet, man kann mit diesen Bildern eben arbeiten und dadurch sind diese Bilder eine Zeit lang stark zirkuliert und ich stieß eben auch auf diese Maske und dachte, was ist das? Weil die sehr faszinierend aussieht, das kann man dann jetzt ja auch in seinem Handy sich irgendwie ergoogeln.
Auch jetzt gerne.
Auch gerne jetzt. Stieß auf diese Maske und dachte, was ist das? Hab dann angefangen zu recherchieren und kam dann auf diese Geschichte von Lavinia Schulz und Walter Holt, die eben in den 20er Jahren in Hamburg in so sehr grotesken Ganzkörpermasken getanzt haben. Diese Masken sind dann verschwunden, deswegen wurden sie während des Krieges nicht zerstört, wären wahrscheinlich ja auch entartete Kunst gewesen und wurden dann in den 80er Jahren entdeckt auf dem Dachboden des Museums. Also das an sich ist natürlich schon eine tolle Geschichte und man liest das und denkt, da würde ich gerne was draus machen. Und das passte sehr gut, weil ich gerade eben an einer anderen Geschichte war, nämlich an einer Geschichte, die im Internet spielt, wo ich dachte, ich möchte eine Geschichte schreiben, die damit zu tun hat, wie ich mich online bewege und was es mit meiner Wahrnehmung macht. Und dann dachte ich plötzlich, das muss ich verknüpfen. Mhm. Und dann wurde es sehr schwierig und anstrengend.
Ja, aber Sie haben dann natürlich total gute Wege gefunden, das tatsächlich zu verknüpfen. Also einerseits, es passierte, also als ich das Buch gelesen habe, das kann ich vielleicht schon verraten, kam eben diese Tobogan-Figur vor und ich wusste nichts davon, ich kannte diese Geschichte nicht und habe dann nämlich angefangen zu recherchieren, um dann, oh, meine Karten fallen auf den Boden, aber um dann hinterher festzustellen, dass genau das dann auch passiert, dass sie quasi die Anleitung dazu angeben. Also irgendwann kommunizieren die beiden, es wird ein Blog entworfen, über den die beiden kommunizieren und dann gibt es auch eben einzelne Webseiten, die sie nennen und wo man dann das so ein bisschen mitverfolgen kann. Wir gehen noch mal ein bisschen auf diese Geschichte ein, aber weil ich das eben so natürlich gleich am Anfang aufregend fand, dass es miteinander verknüpft ist, war das auch zuerst Ihre Idee zu sagen, Lesen ist eben nicht einfach nur, ich blätter ein Buch durch und dann
Dann mache ich wieder zu,
genau.
Das ist ja Lesen schon irgendwie, ne? Aber ich habe darüber nachgedacht, also wenn Medienwandel passiert und es kommt ein neues Medium in das eigene Leben, dann verändert das ja die Wahrnehmung, ne? Erst gibt es den Fotografen nicht, dann gibt es ihn und plötzlich ist alles anders. Oder das Internet ist nicht da, dann ist es da und plötzlich verhalten wir uns anders. Und was wir ja machen können und was spannend ist, wir können alles nachschlagen die ganze Zeit. Wir haben ständig Zugang zu Informationen und das ist ein erzählerisches Problem. Das merkt man im Film daran, dass dann immer die in der Wüste sind oder das Handy ist leer, weil man irgendwie muss man dieses Telefon rauskriegen, weil man könnte ja sonst die ganze Zeit Hilfe rufen. Das wird, wenn man Plot haben möchte, stellt Technik ein Problem dar. Und deswegen gibt es so viele Romane, die komisch sind, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie, wo sind denn die Handys? Eigentlich müssen wir doch jetzt mal eine Sprachnachricht kriegen. So entzieht man sich dem. Und ich habe gedacht, ich schreibe ein Buch, das genau das widerspiegelt, nämlich was ich mache mit dem Internet die ganze Zeit. Ich baue also wahnsinnig viele Fakten ein und wahnsinnig viele Informationen und erzeuge in den Leuten, die lesen, das Bedürfnis rauszufinden, stimmt das oder stimmt das nicht? Ich bin also deswegen jetzt auch ständig in Diskussion von, ist der Name korrekt? Hätte das nicht die Hausnummer 134a oder 134b sein müssen? Also die Leute recherchieren extrem nach, machen also eigentlich genau das, was man tatsächlich im Internet macht. Mhm. Das war die Herausforderung und das habe ich mir als Ziel gestellt am Anfang. Also damit startete dieses ganze gigantische Projekt.
Ja, Sie sind selber sehr aktiv auf Twitter. Man kann Ihnen folgen, auch dort. Und wenn man das Buch gelesen hat und Ihre Tweets gelesen hat, gibt es so ganz, ganz, also zumindest für mich ersichtlich wenige Momente, wo das Buch während im Schreibprozess schon mal irgendwie in irgendeinem halben Tweet stattfand. Oder wo ich dann dachte, ach so, das ist jetzt ein totaler Insider, aber wenn Sie das Buch gelesen haben, verstehen Sie es. Die Sache mit dem Laterne austreten, das habe ich doch auf Twitter schon mal gelesen. Da haben Sie doch schon mal irgendwie was dazu gesagt, dass Sie das gemacht haben oder dass Sie wissen, wie es geht. Und das ist eine kleine Szene nur aus dem Buch. Ich weiß gar nicht, ob Sie dir denn später noch mal über Twitter gespielt haben oder ob das noch war, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Aber irgendwie, man sieht, dass Sie natürlich auch anderswo veröffentlichen und nicht nur eben hier hinter diesen beiden Pappdeckeln. Hat das aber auch was bei dem ganzen Schreibprozess? Spielt es eine Rolle? Haben Sie Dinge ausprobiert vorher, um sie da einfließen zu lassen?
Also ich glaube ja, Literatur findet nicht nur zwischen Buchdeckeln statt. Es ist eine Art und Weise, wie Literatur stattfindet. Literatur findet aber mittlerweile auch in den sozialen Medien statt. Also nicht jeder nutzt soziale Medien literarisch, aber man kann natürlich ästhetisch da genauso aktiv werden. Das bedeutet, für mich ist Twitter natürlich interessant, weil ich in extremer Verknappung sprachlich was bauen kann. Und ich würde schon sagen, dass das ein gewichtiger Teil meines Schreibens ist, der mein Schreiben auch prägt, weil ich natürlich irgendwie gezwungen werde, pointiert zu formulieren, mich auch inspirieren lasse von der Art und Weise, wie andere Leute da formulieren. Also das prägt mich natürlich, und dadurch, dass ich das sehr viel nutze, sind natürlich auch Ideen, die entstehen dort, oder initial ist eine Beobachtung und dann schreibe ich an meinem Roman und dann denke ich, ach, jetzt könnte ich das mal einbauen. Manchmal eben auch diese Rückkopplungsschleifen, wie zum Beispiel mit dem Laterne-Austreten. Es gibt eben in meinem Roman eine Stelle, an der die Protagonistin im Zug sitzt und sie denkt sich, ah, es ist diese Aufregung, die man hatte früher als Teenager, bevor man die Laterne getreten hat. Und ich kriegte das Buch zurück aus dem Lektorat und meine großartige Lektorin sagte, wie die Laterne austreten. Und seitdem weiß ich, die Welt teilt sich in zwei Gruppen. Sie teilt sich in die Menschen, die schon mal eine Laterne ausgetreten haben, und die Menschen, die gar nicht wussten, dass man das mal gemacht hat. Ich glaube, es hat viel mit Dorfjugend zu tun und Langeweile an Bushaltestellen. Und man kann auch die meisten Laternen jetzt nicht mehr austreten. Auch da ist ein Medienwandel passiert. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Generation gelangweilter Teenager auf Dörfern, die keine Laternen mehr austreten können. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig.
Aber ich kann sagen, auf diesem Sofa sitzt auf jeden Fall geschlossen die Gruppe, die Laternen austreten konnte, zumindest eines Tages. Ich hatte es verstanden. Von diesem kurzen Exkurs, zu dem wir bestimmt zurückkommen, wie dieses moderne Schreiben klingt schon so schlimm, old school, dass ich es gar nicht so sagen kann, aber das Schreiben mit dem Blick auch auf die verschiedenen Ebenen, über die man sprechen und veröffentlichen kann, kommen wir nochmal kurz zur Geschichte, weil dieses, was vielleicht noch nicht ganz verständlich war, diese zwei Geschichten, die Sie quasi aufmachen, einmal die Protagonistin Beta, die eben in dem Hipster-Startup arbeitet und die dann auf diese Geschichte aus den 20er Jahren stößt, die erzählt natürlich was darüber, wie eine Protagonistin Beta in dem Moment, ja, die führt so ein, ich weiß, wenn man versucht zu überlegen, wie ich das zusammenfasse, die führt so ein ganz gutes Leben, die ist da, die arbeitet da, sie überspitzen ziemlich, was in so Startups passiert. Das Startup ist so ein ganz cooler Laden, der natürlich auch Charity macht, aber auch nicht zu viel, der natürlich die Mitarbeiter in Teams zusammenfasst und die richtig arbeiten lässt, aber irgendwie ist es so ganz nett, aber auch so ein bisschen sehr voller Klischees steckt das auf jeden Fall.
Dank.
Ja. Genau. Und dieses Lavinia-Leben, also von der Erschafferin dieser Ganzkörpermasken, die hat ein total radikales Leben in den 20ern geführt. Und so trifft es aufeinander. So, das nochmal vielleicht zur Einführung für die Frage. Ist das vor allem auch eben die Idee gewesen zu sagen, hier, guck mal, was könnte die Beta herausfordern? Nur das Anschauen, vor allem von einem Lebensentwurf, der alles will, was sie gar nicht machen muss. Also der sozusagen will, ey, du musst, zur Not hast du kein Geld, zur Not musst du kämpfen für das, was du eigentlich, für was du brennst oder was du wirklich haben möchtest oder was du leben möchtest.
Also ich habe ja, das habe ich jetzt auch gerade schon gesagt, ich habe ja diese Idee gehabt, was ganz radikal Gegenwärtiges zu machen. Fand aber dann die Perspektive sehr interessant, dass eine Figur, die in einer sehr gegenwärtigen Welt lebt, wo es eben ganz, ganz doll ums Jetzt geht und das ja auch sehr aufgeladen ist, plötzlich sich mit der Vergangenheit konfrontiert, die wir ja haben und die was mit uns gemacht hat. Und in der Auseinandersetzung damit, wie man eben vor 100 Jahren navigiert durch sein Leben, plötzlich Wege findet, das nutzbar zu machen für ihr eigenes Leben. Natürlich auch erkennen muss, wir kommen nicht zurück, die Dinge passieren, die Vergangenheit ist vorbei, so wie das in der Vergangenheit möglich war, ist es in der Gegenwart nicht möglich, aber ich kann mich von Dingen inspirieren lassen und das dann in meiner Gegenwart anwenden, um zu einer gewissen Form von Freiheit, kreativem Ausdruck oder so zu finden. So, also so begegnen sich die beiden Zeitebenen und jemand lernt halt in seiner extremen in ihrer extremen Gegenwärtigkeit eben, was sie aus der Vergangenheit ziehen kann, aus der Konfrontation mit dieser Figur.
Ja, diese Klischees, die ich kurz angedeutet habe, die sich rund um dieses Leben in dieser Firma oder in dem Startup irgendwie dreht, die sind, Sie wissen ganz schön gut Bescheid über Startups, oder? Oder haben Sie, also allein das Vokabular, da wurde jetzt schon so viel zitiert, wer die Interviews oder Besprechungen mit Ihnen gelesen hat, der weiß schon, dass die Can-Do-Ausstrahlung von Beta immer wieder als Zitat genommen wurde, als Idee, wie man eben da so redet, wie man sich es vorstellt. Ich bin nicht in Startups groß geworden. Ich wusste eben teilweise auch wirklich nicht, ist das jetzt überspitzt oder ist es so? Meinen Sie das so? Ist das eher satirisch fast gemeint?
Also ich finde es ganz interessant. Also natürlich ist das ein Soziolekt, der da passiert, ne, in diesem Milieu. Und wenn man schreibt, auch wenn man Fiktion schreibt, das ist ja Fiktion, ne? Es ist kein Sachbuch. Ich wollte keine Dokumentation schreiben, aber so ist es in Berliner Startups. dann recherchiert man natürlich erstmal, um das irgendwie zu plausibilisieren. Das ist bei mir relativ angenehm, weil ich habe zwei verschiedene Einblicke. Ich habe einen sehr starken persönlichen Einblick. Ich habe viele Freunde, die in diesen Unternehmen arbeiten. Und es gibt natürlich so tolle Dinge wie Blogs über diese Startup-Szene und was für mich sehr, sehr großartig war, Stellenanzeigen, wo man dann auch bestimmte Formen von diesem Soziolekt sich eben erarbeiten kann. Es ist halt eine ganz eigene Sprache, die mir dann wahnsinnig viel Freude bereitet hat, weil es einfach so lustig war, mit dieser Sprache zu arbeiten, mit dieser Unternehmenskultur, weil so viele Absurditäten ja tatsächlich passieren. Es ist halt eben ein Milieu, wo auch relativ viel Geld da ist, die sind alle relativ jung, das macht natürlich was mit einem Arbeitsplatz. Aber das Interessante ist, dass natürlich jetzt viele denken, das ist Satire. Das ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ein sehr liebevoll amüsierter Blick für mich. Ich meine, was in der Rezeption passiert, ist natürlich dann immer den Leuten überlassen. Aber ich finde es so interessant, weil ich denke, wenn man sich ein Arbeitsmilieu genau anguckt, und das muss gar nicht die Startup-Welt sein, das kann eben auch eine Kosmetikerin sein oder eine Großbäckerei, dann findet man bestimmte Dinge, die absurd sind und die humorvoll sind, weil so funktioniert Arbeit, man hat Routinen. Also ich habe mal in einer Großbäckerei gearbeitet, da gab es Brötchenrohlinge. Das finde ich immer noch total lustig, dass diese weißen Kügelchen dann alle waren, man musste die dann irgendwie in den Ofen stecken. Also ich glaube, es ist eher der Blick, der dann liebevoll spöttisch wird, wenn man sich halt sehr, sehr doll mit einem Umfeld auseinandersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich als nächstes einen Roman über Holzfäller oder so und dann wird vielleicht erkannt, dass eben das nicht immer alles nur Satire ist, sondern dass man das auch liebevoll spöttisch machen kann.
Mir ist es lustigerweise so gegangen, dass ich das so gelesen habe und dann irgendwann dachte, ah, das ist auch so ein bisschen so ein futuristischer Blick. Und dann dachte ich, nee, das ist ja alles schon so. Also ich hatte sozusagen war total durcheinander in der Zeit und habe dann gedacht, was ich Sie jetzt eben auch noch mal gerne fragen würde, diese Suche nach der Radikalität im Leben, beschäftigt Sie die auch? Weil die Frage, die sich später stellen muss, na, die müssen wir uns ja alle stellen, ob wir jetzt im Start-up arbeiten oder was auch immer uns so beschäftigt. Aber dieser Zeitgap, den Sie aufmachen, den kann man natürlich hier in der Fiktion mal kurz mitdenken. Aber eigentlich können wir uns das auch gegenseitig fragen. Also frage ich Sie.
Ob ich Radikalität... Also ist man, was diese Figur oder meine Figur Beta hat, und ich denke, das ist natürlich was auch ganz, ganz genuin Menschliches, man sucht irgendwie in seinem Leben irgendeinen Sinn und dann navigiert man sich durch seine Erinnerungen und seine Vergangenheit und warum bin ich der Mensch, der ich bin und wo gehe ich hin und was ist meine Funktion in dieser Welt, wie kann ich kreativ sein in einer Welt, die mir wahnsinnig viele Strukturen vorgibt, in der ich eben auch noch meinen Kühlschrank füllen muss, also wie mache ich das mit dem Geld und so weiter. All diese Fragen beschäftigen Beta ja. Mhm. Aus einer Position extremer ökonomischer Sicherheit, die natürlich nicht alle Menschen haben, aber die jetzt in diesem Milieu natürlich irgendwie gegeben ist, in Konfrontation mit zwei Künstlern, die sich eben radikal dagegen gewandt haben, ihre Kunst als Ware zu vermarkten, was ich einfach wahnsinnig interessant fand und die diese Radikalität so weit getrieben haben, dass sie eben kein Geld genommen haben für ihre Kunst und dann in den 20er Jahren wirklich beinahe verhungert sind. Mhm. Also einfach ein großes existenzielles Risiko eingegangen sind und wo man sich natürlich in der Gegenwart fragen kann, kann ich dieses existenzielle Risiko, könnte ich das überhaupt eingehen? Was würde das bedeuten für mich in 2019, ein solches existenzielles Risiko einzugehen? Und jetzt, wenn ich jetzt wer erzähle, dann habe ich halt meinen Roman erzählt und keiner muss ihn mehr lesen.
Okay, stimmt. Wir fragen ihn nochmal ein bisschen abstrakter vielleicht. Aber es geht doch trotzdem nochmal um die beiden Figuren, aber nicht um das nachzuerzählen, sondern was mir auch aufgefallen ist, wenn dann das Leben von der Lavinia-Künstlerin aus den 20er Jahren beschrieben wird, dann ist es, also gibt es auch so ein enge Gefühl, weil die kann nicht raus. Also sie kann, Dinge gehen eben nicht, wenn kein Geld da ist und das Leben endet auch sehr tragisch. Das kann man auch auf Wikipedia nachlesen oder im Buch. Aber auf jeden Fall denkt man die ganze Zeit so, klar, das ist eng. Also da, es geht nicht so weit, wie sie will. Und dann dachte ich aber, das Leben von Beta in dieser Start-up-Welt, es gibt so eine Szene, wo sie ganz viele Webseiten aufhat, was wir alle immer so kennen, die wir am Computer zumindest viel arbeiten, irgendwie, wo man so denkt, okay, hier das und das und das und das habe ich heute schon nachgeguckt. Und das war mir aber auch so eng, als ich das gelesen habe. Dann dachte ich, ich wusste gar nicht mehr, wer ist denn mehr frei oder nicht frei gewesen von beiden? Also wenn man diese Zeit so vergleicht, dann ist es eigentlich immer, kann es sich aus gewisser Perspektive gleich beschränkt anfühlen. Es kam eigentlich, beide Figuren kommen nicht raus.
Genau, darum ging es ja auch ein bisschen, ne? Also dass halt die Beschränkung einfach anders stattfindet und dadurch auch die Befreiung anders aussehen muss. Dass also man über diesen Befreiungsimpuls, der eben radikal versucht worden ist in der historischen Avantgarde, vielleicht einen Impuls ziehen kann, wie man es machen könnte, aber die Lösung ist natürlich nicht, das 100 Jahre später nochmal genauso nachzuleben. So funktioniert ja auch Geschichte nicht, ne? Man muss ja seinen eigenen Weg dann durch die Gegenwart finden, in der man lebt. Ja, also aus dieser Enge will sie ja irgendwie raus, die ja auch eine schöne Enge ist. Es ist ja sehr kuschelig. Genau. Also es wird ihr ja sehr viel ermöglicht und so. Man kann sich ja auch in so einem gemütlichen Kästchen einrichten. Mhm. Aber irgendwann stößt man dann vielleicht doch an die gepolsterten Wände und möchte dann irgendwie mal da raus. Und darum geht es ja. Wie kann man das überhaupt 2019?
Okay, dann gucken wir, da steht vielleicht was drin, wer weiß. Auf jeden Fall, es gab einen Kritiker dieses Romans, der nochmal gesagt hat, ging mir nämlich ähnlich, deswegen zitiere ich das in ungefähr nochmal, dass es gut ist, dass sie kein technikkritisches Buch geschrieben haben, also keins, was irgendwie man dann hinterher denkt, ja stimmt, ja, das ist ja auch blöd mit dem Internet und Mensch, das war ja früher irgendwie besser, obwohl es gar nicht besser war. Und das haben sie nicht getan und vielleicht gibt es manchmal Momente, wo jemand, der das satirische Moment nicht versteht, das falsch lesen könnte. Aber sie haben die Haltung ist nicht, das, was heute ist, ist jetzt irgendwie doof. Guck doch mal, wie es früher war. Aber war das schwierig beim Schreiben, darauf aufzupassen? Weil das ja wirklich immer das Erste ist, was passiert, wenn Menschen auf einmal was mit Twitter und anderen Sachen in Bücher reinschreiben, dass man sofort denkt, oh Gott, ja, jetzt kommt jemand, erklärt einem, dass das nicht gut ist für die Gesellschaft.
Viele Menschen sehen sich ja nach einer technikpessimistischen Geschichte, ne? Genau. Die halt sagt, früher war alles besser, weil früher war man nicht die ganze Zeit online. Das wäre natürlich sehr unauthentisch, weil ich ja weil ich eine große Optimistin bin auf der einen Seite und Technik ja sehr toll finde. Das bedeutet, ein Roman zu schreiben, in dem Technik nicht böse ist, in dem Technik nicht das Ende von Zivilisation ist, der aber auf der anderen Seite nicht ins Hyperaffirmative kippt, also sagt, alles ist besser als früher, sondern der sagt, es gibt eben viele neue Möglichkeiten und mit diesen neuen Möglichkeiten müssen wir irgendeinen Weg finden, der für uns funktioniert. Also einen kritischen Blick haben, der aber gleichzeitig akzeptiert, dass Technik passiert, technologischer Wandel passiert, Digitalisierung passiert und das eben auch eine Chance ist. Das habe ich versucht.
Ja, ich würde sagen, das ist gelungen. Darum geht es in diesem Buch natürlich. Und das ist ja auch, glaube ich, deswegen war da nochmal die Nachfrage, wie schwer das ist, dass man da nicht auf die falsche Seite kippt oder das Gefühl hat, es kann eben anders gelesen werden. Dass sie technikbegeistert sind, kommt ja allein schon auch dadurch raus, dass sie eben versucht haben, das auch nochmal tatsächlich in dieses Internet rein zu transformieren, diese Geschichte, durch die Geschichte eines Blogs, die man dann nachvollziehen kann. Wie lange haben Sie darum überlegt oder getüftelt und nur mit sich alleine oder mit dem Verlag? Oder wie lief das zu überlegen? Sie hätten ja auch vielleicht eine App oder sonst was entwerfen können, um das noch mehr zu verschränken.
Also ich war am Anfang natürlich so enthusiastisch, ein Buch findet 3D-Druck statt und ich bin in der Recherche interessiert an 3D-Druck geworden. Ich dachte, wenn ich dieses Buch fertig habe, dann habe ich auch noch eine 3D-Fliege gerendert und die können sich dann alle ausdrucken und ich mache auch noch eine App und die App sollte auch existieren. Dann kam natürlich die Realität, die ja auch eine Box ist, wo man an so Wände stößt. Und ich musste dann Kompromisse finden zum Teil. Was ich aber machen wollte, aus einem ganz... also rein Interesse heraus ist, in diesem Buch sind Links drin. Und ich habe gedacht, das ist ja so interessant, man hat ein Buch in der Hand und das ist auf Papier. Wenn da ein Link drin steht, geben das Leute eigentlich in ihren Browser ein. Das hat aber nie jemand gemacht, was ich irgendwie ganz spannend finde, weil die natürlich wohin führen.
Ja. Aber ich habe das gemacht.
Ja, seitdem ich es eben sage und meine Überraschung sagte, dass halt niemand diese Links irgendwie mal irgendwo eingibt, machen das ja auch mehr. Hast du es vorher gemacht?
Ich habe selber recherchiert, weil es Tobogan auftauchte, um dann eben zu sehen, ein paar Seiten später, gibt es jetzt auch Links und es passiert noch was anderes. Und ich habe brav alle Links abgetippt und dann geguckt, was sich dahinter versteckt.
Genau, da hatte ich ein großes Vergnügen, weil ich dachte, wie transportiere ich jetzt diese Geschichte oder wie setze ich das so um? Ich wollte nicht den Blog aus dem Buch nachbauen, sondern ich wollte wirklich nochmal eine eigene Dimension hinzufügen. Ja, was dieses Buch natürlich auch macht, das liegt daran, dass ich viel in den sozialen Medien bin, das entwickelt so ein Eigenleben.
Ja.
Das ist für mich natürlich wahnsinnig lustig und interessant, das zu sehen. Was machen Menschen mit diesem Buch? Wie lesen sie das? In diesem Buch sind ja viele so Informationen. Was wird recherchiert? Was wird gefunden? Wer fährt wohin und überprüft Dinge nach?
Ja, genau, das wäre das Nächste gewesen. Vielleicht haben Sie noch so ein paar Beispiele im Kopf, weil tatsächlich hat das Buch, wie Sie es schön beschrieben haben, ein Eigenleben, auch zum Beispiel auf Twitter. Leute geben nicht nur Links ein und schreiben Links ab in ihre Browser, sondern sie fahren auch durch die Gegend. Oder wenn sie irgendwo in der Nähe sind, wo das Buch entstanden sein könnte, dann twittern sie das.
Ja, für mich ist das eine große Freude. Es gibt zum Beispiel in diesem Buch eine Stelle, da kommt ein Schokoladenphonograph vor. Und anscheinend gibt es in diesem Buch viele Impulse für Menschen herauszufinden, gibt es das wirklich? Und dann stoßen Leute im Internet auf Bilder, Schokoladenphonograph, gibt es wirklich? Und ich habe das Gefühl, ich habe zum ersten Mal die Chance gehabt, so eine Schublade aufzunehmen zu allen Dingen, die ich interessant finde. Und Menschen können herausfinden, dass es die wirklich gibt. Dass es eben tatsächlich aus Zucker gedruckte Totenköpfe gibt oder eben Schokoladenplatten, mit denen man Musik abspielen kann. Mhm. Das ist also ein ganz, die Welt ist spannend und das Internet steht einem zur Verfügung und man kann sich alles angucken. Und das zu sehen, wie Leute diese Recherchewege nachfahren oder nachgehen,
ja, super. Ja, also das, genau, das kann man eben auch, kann man im Buch anfangen und dann auf Twitter bei Ihnen weiterlesen. Gerade als Sie nochmal das geschildert haben, habe ich gedacht, das ist aber schon erstaunlich, dass das passiert und gleichzeitig liegt es so auf der Hand. Und ich meine, irgendwie lesen als E-Book und mit Hyperlinks und so weiter, das ist ja ein total alter Hut eigentlich. Also die Idee, dass man was liest und dass man natürlich dann sofort parallel recherchiert oder nochmal selber nachguckt. Können Sie sich erklären, warum sich das so, also ist, irgendwie setzt sich ja durch, Leute lesen ja so, aber mir sind zumindest nicht so viele Geschichten bekannt, die das so einladend gestalten wollen und bei denen man das so ausnutzt, zumindest auch von Autorenseite her.
Ja, weil Fiktion natürlich anders funktioniert. Ne? Die Idee ist ja eigentlich, ich öffne das Buch und dann meditiere ich beim Lesen und bin 3 Stunden verabschiedet von der Welt, arbeite mich durch harte Sprachkunst und bin danach ein anderer Mensch. Wir recherchieren natürlich ständig, aber wir recherchieren ja oft dann bei Sachbüchern oder bei Zeitungsartikeln, dass wir nachgucken, stimmt es eigentlich so? Dass Fiktion einen dazu einlädt, zu sagen, oh ja, jetzt mache ich erstmal kurz den Browser auf und überprüfe, ob es diese Sonde überhaupt gibt. Das ist, glaube ich, nicht so oft, weil das eigentlich dem so ein bisschen entgegenläuft, wie Bücher wahrgenommen worden sind für lange Zeit, eben anders. Und man kann das natürlich auch kritisieren, dass man sagt, Konzentration verschwindet dann, weil man ständig irgendwelche Dinge sich angucken möchte. Aber ich glaube, das ist eine moderne Wahrnehmung und damit zu spielen und dass es auch wirklich funktioniert hat, dass es die Leute motiviert, diese Dinge zu tun, das ist natürlich für mich irgendwie sehr schön.
Jetzt haben wir damit angefangen, dass ich erzählt habe, wie ich gelesen habe, also vor allem Ihr Buch mit dem Telefon in der Hand und dem Buch und dem Computer und allem, was es halt so, wie es so um mich rum brauchte, zum Nachrecherchieren. Wie liest denn Berit Glanz selbst, wenn Sie ein Buch lesen?
Also ich dachte gerade, wie lese ich mein eigenes Buch?
Weil das ist natürlich, das kennen Sie vielleicht
ein gespaltenes
schon auch.
wenn ich ein Buch lese, ich lese sicherlich geprägt auch durch Wahrnehmung des Internets. Das bedeutet, ich lese wahrscheinlich sprunghafter und ich schlage mehr nach. Ich glaube, das ist eine neue Wahrnehmungsform, die man, also für die, wo man auch Nostalgie für die Vergangenheit entwickeln kann, aber da geht es eben auch keinen dahinter zurück. Das tue ich. Ich lese viel in meinem Telefon, weil ich lese E-Books gerne in meinem Telefon und bin immer sehr glücklich, dass ich den überall mit hinnehmen kann. Mögen ja auch viele nicht so gerne. Und was bei mir natürlich ist, ich lese gerne und teile die Gedanken, die ich zum Gelesen habe, dann in den sozialen Medien zeitgleich und spreche mit Leuten über dieses Buch, die es dann auch schon gelesen haben oder über bestimmte Textstellen. Es ist also eine sehr soziale Form von Lesen, die, glaube ich, bei mir passiert. Und da ich eher Literaturwissenschaftlerin bin, lese ich ja auch echt viel. Und habe aber das Gefühl, ich bin in einem ganz großen, ständigen Austausch über Bücher. Und das ist sehr befriedigend für mich.
Sie können sich jetzt austauschen, möglicherweise über das Buch Pixeltänzer von Berit Glanz. Danke, dass Sie da waren.